Dies ist ein neues Paradigma für die Interaktion mit Claude, das deutlich eingebetteter mit all den anderen menschlichen Aktivitäten im gesamten Unternehmen ist. Das schreibt Andrew Kapafi, ehemals Mitgründer von OpenAI und jetzt tätig bei Anthropic. Was soll das schon wieder bedeuten und wieso würde ich die Finger davon lassen? Darüber sprechen wir gleich in aller Tiefe sowie über den Claude-Mythos-Moment für KI-Videos aus China mit C-Dance 2.5 und große KI-Updates endlich mal aus Europa und zwar mit Mistral OCR4, denn hier wird es jetzt wichtig im KI-Wissensmanagement für jedes deutsche Unternehmen, mal abseits vom ganzen US-KI-Hype. Ja, und allen treuen Zuschauern ist sicherlich schon aufgefallen, ich bin nicht im gewohnten Setup, ich befinde mich nämlich gerade in Neu-Ulm in unserem Everlast Headquarter. Hier findet jetzt unser AI-Day mit einigen unserer Kunden statt und genau darüber werde ich hier auch sprechen. Und zwar, wie baut man sich denn wirklich ein rechtssicheres und funktionierendes Company Brain, abseits von diesen ganzen Second Brain Hypes. Und anschließend geht es für mich direkt nach München, dann nach Hongkong und China, denn ich hole mir jetzt in der nächsten Woche zahlreiche Eindrücke im Bereich der humanoiden Robotik und über all diese Dinge erfährst du natürlich als erstes hier auf diesem Kanal. Ja, meiner Meinung nach ist das die dritte große Neugestaltung der LLM UI UX. Das erste Paradigma war, dass LLM eine Website ist, zu der du gehst. Das zweite war, dass es eine App ist, die du auf deinem Computer herunterlädst. Und das dritte ist, dass es eine eigenständige, persistente, asynchrone Entität mit unternehmensweiten Tools und Kontext ist. Was bedeutet das jetzt aber laut Anthropic wirklich für Teams? Hören wir mal kurz rein.
Bei Anthropic öffnet Claude täglich 65% unserer Product Pull Requests. Hier haben wir ein Team, das etwa eine Woche vor dem Launch steht. Was passiert also technisch? Drew hat vom Vertrieb gehört, dass geplante Exporte genau das Feature sind, worauf ihre größten Deals warten. Er ist dafür nicht zuständig, also hat er die Person gefragt, die es ist. Beachten Sie, dass das alles Teamarbeit ist. Nadja schreibt Claude eine Nachricht und Claude bleibt dann über den Gruppenchat auf dem Laufenden und reagiert in Echtzeit auf Produktentscheidungen. Es öffnet den Pull-Request und bringt die Änderung ein. Und das Beste daran ist, Claude kannte das Feature und den genauen Ort im Code. Es ist auf den Teamkontext zugeschnitten und baut im Laufe der Zeit ein Gedächtnis auf. Claude weiß, dass der aktuelle Push direkte Auswirkungen auf das Launch-Marketing hat. So hält Claude das Team ohne die üblichen Verzögerungen bei der teamübergreifenden Kommunikation in Bewegung.
Okay, was bedeutet das jetzt wirklich? 6 Gedanken von mir dazu. Über den ersten haben wir gesprochen, das dritte Paradigma der LLMs. Ich schätze das gleich aber auch nochmal neutral ein. Zweitens, vom Werkzeug zum Teammitglied. Das bedeutet, Claude tritt deinem Unternehmensworkspace in Slack bei wie ein Kollege. Man redet mit ihm wie mit einer Person. Und er übernimmt die Workloads und der spannende Fakt und die spannende Zahl sind ja die 65% des Produktteams von Claude Code öffnet jetzt Pull Requests direkt über Claude Tech. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also wir reden hier von Senior Developern, die über Claude Tech über einen Slack-Channel programmieren. Das läuft dann eben so, dass du einfach nur @Claude markierst in deinem Unternehmens-Channel, also zum Beispiel im Produkt-Channel und Claude dann die Arbeit übernimmt. Soweit, so gut. Spannend wird es eher bei der Kontextgrenze, denn es gibt ein persistentes Gedächtnis pro Channel. Das heißt, Claude lernt aus dem Channel, sprich aus allen Nachrichten aller Nutzer in diesem Channel, nicht global und du musst ihm nicht immer wieder Dinge erklären. Channels mappen auf Teamstrukturen besser als global versus Projekt, denn das ist ja die aktuelle Struktur, wie wir alle mit Claude Code arbeiten. Ja, das, was mit Entität gemeint ist, ist ja auch dieser Multiplayer-Ansatz, also dass man Claude wirklich wie ein Teammitglied behandelt, welchem man pro Channel eben schreiben kann und alle anderen Teammitglieder in diesem Channel dann sehen, wie ist der Fortschritt der einzelnen Anfragen und Claude vom Gesamtkontext profitiert. Claude kann sich eigene Tasks schedulen, also einplanen, Stunden bis Tage lang an Aufgaben arbeiten, hat Zugriff auf alle Tools, alle Daten und Codebases. Ja, nun aber mal zur Realität und den realen Schwächen davon. Zum einen bist du an ein Modell sowie einen ganzen Anbieter gebunden, aber auch bei Anthropic selbst kann nur der Admin, so wie man das hier auch in diesem Video sieht, stellst du als Admin das Default-Modell ein und die einzelnen User können das Modell nicht wechseln. Viel heftiger ist wahrscheinlich aber auch der grundsätzliche Vendor-Lock, den du bei Anthropic hast. Das Ganze ist im Übrigen auch nur für Team- und Enterprise-Plan überhaupt aktuell verfügbar. Andrew Kapafi sagt zwar, und jetzt zu meinen abschließenden Gedanken dazu, es handelt sich um ein Org-Level-Harness, ja, also ein Agent-Harness für deine gesamte Organisation. Es sei explizit kein Slackbot, ja, aber im Wesentlichen ist es das. Ein glorifizierter Slackbot. Der Sprung vom LLM zu Entitäten, der ist sicherlich real, der ist ernst zu nehmen und wir werden immer mehr mit Agenten als Mitarbeiter arbeiten im Unternehmensalltag. Aber schauen wir nur noch mal, was schon seit 6 bis 12 Monaten möglich ist. Das ist hier ein Demo-Channel von uns. Ich markiere jetzt hier einfach mal unseren KI-Demo-Spot. Dahinter hängt Claude. Wobei kannst du mir denn helfen? So, stelle ich ihm mal die Frage und du siehst, der KI-Demo-Spot, den kannst du jedem Namen geben, welchen du möchtest. Und wie gesagt, all diese Dinge, die sind seit Monaten längst möglich und der Bot antwortet gerne, ich bin ein SQL-Agent. Er greift also auf eine SQL-Datenbank im Hintergrund zu, auf das fiktive Quantum-Core-CRM-System. Er kann die gesamten Unternehmenszahlen, Umsatzzahlen, CRM-Zahlen, Leads, Mitarbeiteraktivitäten, Tickets, Kundenstamm, all diese Dinge kann er nachsuchen. Das heißt, wie man hier sagt, ist es erstmals ein Org-Level-Harness. All diese Dinge sind seit Monaten möglich. Und da darf man sich auch nicht irritieren lassen von ja, aufgeblasenen Begriffen. Viel schlimmer ist für mich aber Folgendes. Und zwar die Architektur ist eine reine Blackbox. Also du kannst kaum einen heftigeren Vendor-Lock haben, weil sich mir ja die Frage stellt, ja, wo liegen denn jetzt letztlich diese ganzen Daten? Weil das ist ja der große Mehrwert, also dieser unternehmensweite Kontext, Team- und Channelweite Kontext. Aber wo liegt die Claude MD? Handelt es sich um ein RAG-System? Was ist denn das überhaupt? Und Anthropic kommuniziert nicht darüber. Also es gibt keinerlei Informationen darüber, wie dieser Speicher denn jetzt überhaupt funktioniert, wie du darauf zugreifen kannst, wie du ihn verwalten kannst. Also das Ganze ist eine reine Blackbox und Wissensmanagement an sich, ja, für deine Agent Layer. Die solltest du definitiv selbst bauen und demnach kann ich von Claude Tech, auch wenn der Grundgedanke gut ist, natürlich nur abraten. Dieser User bringt es wirklich auf den Punkt. Claude Tech ist ein trojanisches Pferd. Nicht, weil Anthropic etwas Böses tut, sondern weil die Anreize offensichtlich ist. Tag 1, das sieht aus wie eine großartige Funktion. Claude in Slack, einfach taggen, es den Thread folgen lassen, Kontext merken, mit Tools verbinden, Aufgaben zerlegen, Arbeit nachverfolgen und wie ein Teammitglied agieren. Ja, der erste Gedanke, das ist auch erstmal gut. Aber genau das ist das Problem. In dem Moment, in dem dein KI-Anbieter zu einem gemeinsamen Mitarbeiter wird, hört es auf, nur ein Modellanbieter zu sein. Es wird zum Ort, an dem Arbeit interpretiert, erinnert, weitergeleitet und letztlich ausgeführt wird. Das ist kein Modell-Login, das ist Kontext-Login. Du vermietest jetzt dein Unternehmen zurück an sie. Modelle können jederzeit ausgetauscht werden, also der Corporate LLM-Ansatz. Agenten können kopiert werden, aber das Gedächtnis, ja, das ist ja das Wichtigste, dein Wissensspeicher, wie dein Unternehmen tatsächlich funktioniert, ist viel schwerer, vielleicht unmöglich zu verschieben. Das Slack-Narbengewebe, die Ausnahmewege, die Kundenversprechen, die unfertigen Threads, die seltsamen Workflows, die impliziten Eigentümer, das haben wir im Q2 versucht und ist gescheitert wissen, sobald das in der Agentenschicht eines Anbieters lebt und du weißt nicht mal wo ganz genau und wie du darauf zugreifen kannst, mietest du keine Intelligenz mehr und das ist im Endeffekt genau mein großer Einwand. Also ja, Use Case sinnvoll, aber bitte nicht so, demnach ist es zu befürworten, dass gleich 1-2 Tage später OpenTech veröffentlicht wurde. Das ist so eine Open-Source-Claude-Tech-Variante. Wie gesagt, all diese Dinge sind jetzt aber nichts Neues. Und ja, immer mehr Unternehmen verstehen das aber. Zum Beispiel ClickUp. Ja, ClickUp propagiert jetzt nämlich Brain hoch 2. Was ist Brain hoch 2? Ja, sie schreiben, alle setzen auf Kontext und Gedächtnis. Ich finde das super. Wir haben 2 Jahre daran gearbeitet und 4 mal von vorne angefangen. Am Ende haben wir das entwickelt, was wir Live-Intelligenz nehmen. LLM-Pipeline bedeutet, jedes Ergebnis durchläuft einen kostengünstigen LLM-Prozess, der Ereignisse organisiert, auflöst und aggregiert. Ein selbstorganisierendes Gedächtnis, nicht zu kompliziert machen, einfach anfangen, selbstoptimierte Orchestrierung, das ist der Schlüssel. Aber konzentriere dich nicht zu sehr auf Orchestrierung von Modellen. Es geht vielmehr darum, deinen Kontext zu organisieren. Das Ganze funktioniert und lebt in ClickUp mit Brain hoch 2. Das heißt, im Wesentlichen genau der gleiche Company-Brain-Ansatz, aber eben auch wieder natürlich mit einem Vendor-Lock. Also es zeigt vor allem, dass dies jetzt der nächste große Trend ist und dann lohnt es sich auch zu überlegen. Also wenn du KI-Agentur bist, dann ist das jetzt ein elementarer Use-Case. Jedes Unternehmen braucht so ein Company-Brain, aber eben sicherlich nicht von diesen US-Tools. Sorry, wenn ich mich hier wirklich in Rage rede, aber mir ist das Thema super wichtig. Deswegen schreib es mir auch unbedingt mal in die Kommentare, also ob dich das interessieren würde, mal so ein ausführliches Tutorial. Wie baut man das denn wirklich, so ein Company-Brain? Weil das ist ist wirklich der Nummer 1 Use Case jetzt seit gut 6 Monaten, den wir auch für unsere Kunden bei Everlast AI umsetzen. Und China überspringt diese ganze AI-Assistant-Phase direkt da rein, und zwar mit 100 plus Skills und Experten-Teams springt China mit Tencent Work Buddy jetzt auch genau in diese Entitäten-Ära hinein. Und aus China kommt jetzt auch der nächste Claude-Mythos-Moment für KI-Videos. Und ich habe mal unseren KI-Video-Experten Phil gebeten, das Ganze einzuordnen. Phil, was ist deine Meinung dazu?
Ja, das aktuell beste KI-Videomodell auf dem Markt liegt nahe. Und zwar ByteDance hat Seedance 2.5 offiziell angekündigt. Und das hat es echt in sich. Denn eines der größten Updates bei Seedance 2.5 ist, dass du mit einer einzigen Generierung, also einem Prompt, jetzt bis zu 30-sekündige Videos erstellen kannst. Davor war es maximal bis 15 Sekunden möglich und alle anderen Modelle auf dem Markt schaffen auch nur maximal 15 bis 20 Sekunden. Das heißt, wir haben hier einen komplett neuen Standard mit 30 Sekunden und das ermöglicht natürlich viel mehr kreativen Spielraum, ne? Ganze Werbespots am Stück zum Beispiel zu generieren oder viel kontrolliertere und längere Kamerafahrten. Also wirklich ein geniales Update und ich bin gespannt, ob es stabil in der Praxis abliefert. Und bei dem nächsten Update dachte ich auch erst, dass ich mich verlesen habe. Und zwar könnt ihr sage und schreibe 50 Referenzen gleichzeitig als Input reingeben. Aber seht mal selbst, was Tandai, der Präsident von Volcano Engine, dazu gesagt hat.
Zudem ist die Multireferenzfähigkeit stets ein Highlight von Seedance gewesen. Mit Version 2.5 wurde dies deutlich optimiert. Wir unterstützen nun die Eingabe von bis zu 50 vollmodalen Materialien, weltweit einzigartig. Ein Beispiel: Wir geben Bildassets von über 10 Schauspielern ein und sehen das Ergebnis.
Und sie haben das auch gleich in einem Beispiel demonstriert und 10 verschiedene Charaktere hochgeladen, die dann alle in einer Szene eingebaut und choreografiert wurden. Also das ist wirklich nochmal Next Level. Also 50 Referenzen, das ist echt verrückt. Also wenn das Modell so viel Input handeln kann, dann haben wir hier echt komplett neue Maßstäbe, allein nur durch dieses eine Feature. Und das dritte große Update, was ich noch erwähnen möchte, ist das flexible Video Editing. Also man kann einzelne Bereiche im Video gezielt verändern, während das Gesamtbild beibehalten wird, also so ähnlich wie bei Gemini Omni. Das heißt, du kannst hier auch den Hintergrund anpassen, Produkte oder Charaktere austauschen. Und besonders spannend, sie haben das auch gleich in einem Beispiel demonstriert, in einer Lippenstift-Werbung, wo genau das gezeigt wurde. Und dazu gab es auch noch weitere Ankündigungen auf der Konferenz in Peking. Und zwar Seedance 2.0 bekommt ein Upgrade auf Native 4K Output. Seedream 5.0 Pro, das Bildmodell von ByteDance, wurde vorgestellt mit KI-gesteuertem Multilayer-Editing. Seed Audio 1.0, ein All-in-One-Audio-Modell, das Stimmen, Musik und Soundeffekte in einem Durchlauf erzeugen kann und vor allem mit konstanter Stimme über längere Frequenzen, und eine 3D-Weißmodell-Previous-Funktion, mit der Creator 3D-Modelle als Referenz eingeben und daraus gerenderte Videos generieren lassen können. Und diese integriert in Seedance 2.5. Also zusammengefasst, ByteDance bewegt sich hier in einem Bereich, der fast ja schon unantastbar ist im Vergleich zu allen anderen Modellen, die wir kennen. Und ja, 30 Sekunden Videolänge, 50 Referenzen als Input, flexibles Editing, 4K-Output, das ist aktuell von keinem anderen Modell auch nur ansatzweise in Reichweite. Und ja, der Nachfolger 2.5 soll Anfang Juli offiziell released werden. Ich bin gespannt, wann wir das Ganze in Europa nutzen können. Bis dahin sehen wir uns sicher mit einigen Praxisbeispielen wieder, wenn es denn soweit ist. Und damit zurück zu dir, Leo.
Ja, wirklich höchst interessant. Übrigens, der Phil hat auch einen eigenen Kanal auf Cinetic.ai und begleitet mich auch die nächsten Tage mit nach München und China. Von daher wird es wirklich super spannend und du wirst einiges darüber natürlich hier und auch bei Cinetic AI mitbekommen. Claude Code veröffentlicht Nested Agents. Das heißt, es gibt jetzt mehrere Hierarchieebenen in Sub-Agents, bis zu 5 mit sogenannten Nested Agents. Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Ansatz, weil Context Management in Coding Agents ja nach wie vor so das Thema Nummer 1 ist. Und genau das lässt sich jetzt eben optimieren, indem du sogenannte Nested Agents spawnen kannst, wie man es eben auch in diesem Beispiel sieht. Ja, das heißt, du hast deinen Main Agent, darunter gibt es den Projektauditor, darunter den Structure Checker, darunter den Import Validierer und so weiter. Und so beliefert jeder Unteragent den jeweiligen Überagenten und Kontext wird smart isoliert. Und das muss ich Anthropic nach wie vor, speziell dem Claude Code Team, zugutehalten, dass der Claude Code Agent Hannes tatsächlich einer der besten ist. Also es gibt echt verdammt viele Funktionen, die super nützlich sind, gerade im Kontext von Sub-Agents, die Codex und andere einfach so noch nicht bieten. Und hier macht Anthropic nach wie vor einiges richtig und wir arbeiten nach wie vor primär mit dem Claude Code Agent Hannes. Ja, wir nutzen auch Codex oft über das Codex Plugin in Claude Code, ja, aber das ist wirklich nach wie vor, wer weiß, vielleicht werden wir dann auch irgendwann alle mit Claude Tech in Slack arbeiten, das ist aber wie gesagt heute nicht der Fall. Ja, vor allem sagt man dann ja schnell, aber wenn ich das Ganze jetzt bei AWS hoste oder bei Azure, ja, dann habe ich doch Serverstandort Frankfurt und dann ist das doch alles kein Problem mehr mit diesen ganzen US-Modellen und Tools. Und genau darüber haben wir mit Professor Dr. Sebastian Gajek gesprochen, der baut nämlich mit Enclave AI eine Alternative für Confidential AI. Also Sebastian, was ist deine Meinung dazu?
Was wir bei Enclave geschafft haben, ist ein Problem zu lösen. Wir schaffen es, Tresore zu bauen. Nur diejenigen, die einen Schlüssel haben, können quasi reinschauen, was passiert. Und das machen wir natürlich mittels Kryptographie und mittels Verschlüsselung. Und hier ist das magische Wort Data and Use Encryption. Das ist das technische Novum, was bislang offen war, was immer eine Hintertür gelassen hat. Und es ist erstmalig möglich, in Use zu verschlüsseln. Und wenn man die anderen zwei Verschlüsselungsdimensionen Addressed und in Transit, die mittlerweile Standard sein sollten, kombiniert, dann verschlüsselt man in drei Dimensionen. Aber wenn man drei Dimensionen verschlüsselt, kriegt man auch einen Tresor hin.
Also jetzt mal direkt gefragt, ein US-Konzern baut ja jetzt zum Beispiel ein Rechenzentrum hier in Frankfurt. Also reicht das dann wirklich, damit meine Daten wirklich vor fremdem Zugriff sicher sind? Oder wo ist da so dann der Haken auch?
Genau, es hat immer noch die Menschen, ne? Wie es meistens so im Leben ist, es steht und fällt mit den Menschen. Egal welche Religion, welches Geschlecht, welche Nationalität, es ist der Mensch. Und solange er korrumpiert wird, passieren solche Sachen.
Ich meine, Brüssel will ja jetzt auch sensible Daten per Gesetz auf europäische Clouds zwingen. Also ist das nur eine wirkliche echte Wende oder politisches Theater? Also was sagst du, ändert sich da wirklich was?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde es gut, dass Brüssel auf dieser Ebene operiert, weil es zeigt diese politische Stärke, die wir einfach auf dem Parkett benötigen. Was die Umsetzung ist, da bin ich natürlich gespannt, was die nächsten Schritte sind, weil meistens gibt es erstmal Politik, dann passiert lange gar nichts und dann gibt es erste Schritte. Sollten aber diese politischen Ambitionen sich in Taten ummünzen, dann begrüße ich das aufs Tiefste.
Ja, ich meine, Europa redet seit 10 Jahren über Souveränität und hängt am Ende doch noch an US-Clouds. Also warum soll es diesmal so anders sein oder reguliert sich Europa gerade so die Bedeutungslosigkeit, während USA und China einfach weiterbauen?
So ist es, ne? Der Druck wird einfach größer, weil wir sehen, was Abhängigkeit bedeutet. Ne? Wir haben ja zu Corona das erste Mal richtig oder hart zu spüren bekommen, dass eine Supply Chain Unsicherheit ist. Viele deutsche mittelständische Unternehmer hatten wirklich harte Zeit, einfach in der Phase ihre Chips, ihre Komponenten zu bekommen. Das war schon so ein erster Weckruf und jetzt auch mit der politischen Wandlung, dass Freunde, alte Freunde, starke Freunde vielleicht nicht mehr so committed sind wie früher, merkt man, man muss endlich aktiv werden. Das heißt, die Warnsignale sind größer denn je, aber du bringst es auf den Punkt, Lea. Es sind immer noch die Politiker und die Entscheider dahinter, um aus Worten Taten handeln zu lassen.
Der nächste große Schritt ist ja auch, dass sogar die KI-Berechnung selbst verschlüsselt läuft. Also, dass ein Modell mit meinen Daten arbeitet, ohne sie je im Klartext zu sehen. Wie weit sind wir davon jetzt entfernt?
Das ist Realität, das ist möglich. Die Technologie nennt sich Confidential AI, nutzt das Confidential Computing und das technische Werteversprechen, so wie du es beschrieben hast, ist umsetzbar.
Ich meine, Confidential AI klebt da jetzt gerade jeder so auf seine Folien, PowerPoints. Läuft verschlüsselte KI heute schon produktiv oder ist es vor allem so ein Wort, mit dem alle auf den KI-Hype aufspringen?
Es gab die ersten Referenzprojekte und es gibt jetzt die ersten Produktivprojekte in dem Bereich. Da kann ich auf jeden Fall Positives aus der Industrie melden. Wenn du mich fragst, gerade in Deutschland wird diesem Thema sehr, sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt.
Okay, warum?
Weil KI definitiv als Booster der Digitalisierung gesehen wird. Aber wir befinden uns dann wieder in diesem Dilemma. Wenn man im Endeffekt eine KI benutzt, heißt das, dass man die entsprechende KI mit Daten füttert. Hier befinden wir uns natürlich in Szenarien, wo die Daten sehr sensibel sind. Das können zum Beispiel Gesundheitsdaten sein. Ja, stell dir einfach vor, du bist ein Krankenhaus und du willst eine KI schnell nutzen, um vielleicht eine Diagnose zu tätigen, irgendwelche Radiologiebilder zu untersuchen und dadurch quasi viel schneller, viel kostengünstiger den alltäglichen Job zu machen. Es gibt genug Studien, die zeigen, dass KI auf jeden Fall in sehr vielen Industrien einfach ein Booster ist. Aber wir sind immer noch in dieser Situation, wenn es eine KI gibt, die Zugriff, die die Daten hat, dann haben eigentlich auch die Administratoren, die die komplette IT darunter warten und die KI am Leben halten, ebenfalls Zugriff zu den Daten haben. Und das wiederum ist aber ein Konflikt, ne, weil Patientendaten sind, ich glaube sogar laut Gesetzbuch, eines der schützenswertesten Informationen, die es gibt. Und Administratoren sollten idealerweise keinen Zugriff zum Beispiel auf deine Patient Records haben. Ja, und in diesem Dilemma befinden wir uns und brauchen erstmal technische Lösungen, um dieses Problem zu lösen. Und ich glaube, erst dann wird die KI in diesen regulierten Industrien ihren Durchbruch schaffen.
Und ich meine, du sagst ja, ihr baut Tresore für die Cloud. Wenn du jetzt mal so 10 Jahre nach vorne schaust, verschlüsseln wir dann einfach alles standardmäßig oder bleibt es eine Nische für Banken, Behörden oder Gesundheitswesen?
Ich will es nicht hoffen, denn die Technologie dafür, dass sie sich eigentlich so mächtig, so kraftvoll und so visionär anhört, erfüllt technisch Anforderungen, die einfach traumhaft sind. Und zwar, sie kostet kaum nichts. Ja, und Kosten heißt in der Regel, gibt es einen Performance-Overhead, der ist vernachlässigbar. Muss ich jetzt eine Armee an neuen Spezialisten einstellen? Nee, ganz und gar nicht. Du kannst eigentlich mit den Leuten, mit denen du vorher gearbeitet hast, gleichermaßen arbeiten. Die brauchen vielleicht 1-2 Tage Schulung. Das war's. Ja, also die Technologie hat die einmalige Möglichkeit, ein fundamentales Problem zu lösen, aber auf der anderen Seite alles, um wirklich Commodity oder fast schon Pop-Technologie zu werden. Und deswegen bin ich felsenfest überzeugt, dass Confidential Computing quasi der nächste Standard des Cloud Computing oder des AI Computing sein wird.
Ja, das volle Interview wie immer nächste Woche auf dem KI-Bubble-Kanal. Es gab viele Gerüchte rund um Claude Fable. Es sollte diese Woche bei einigen Usern gesichtet worden sein. Viele haben spekuliert, viele haben gehofft, dass das Modell zurückkommen könnte. Wer weiß, es ist sich eine fortlaufend entwickelnde Story. Ich gehe ja nach wie vor davon aus, früher oder später muss es zurückkommen. Wie gesagt, es gab einige Leaks, dass das Modell und Bedrock unter anderem wieder gesichtet wurde, allerdings nur mit Verifizierung über US-Ausweis und man musste Use Cases wohl einreichen zur Verifikation. Also alles nicht wirklich praxistauglich für uns und anschließend wurde dann vom Anthropic-Team aber wiederum auch bestätigt, dass es sich dabei um lediglich Bugs handelt und es keinerlei öffentliche Bestätigung dafür gibt, dass Fable bzw. Mythos wieder zurückkommen. Deswegen doch lieber mal der Blick auf Mistral. Mistral veröffentlicht mit Mistral OCR 4 ein neues führendes OCR-Modell. Und Mistral ist sicherlich eines der schlechtesten LLMs, wenn es ums Coding geht, wenn es um normale Arbeitsabläufe geht. Aber im OCR nutzen wir seit gut 6 bis 12 Monaten fast nur Mistral. Also Mistral OCR 3 war schon super. Deswegen haben wir das direkt mal gebenchmarkt. Also Mistral OCR 3 und OCR 4 im Vergleich. Ich zoome hier mal etwas ran. Also wir haben eine kontrollierte Auswertung der 2 Cloud-OCR-Modelle auf 103 realen Dokumenten gemacht. Ganz kurz für alle nochmal, worum geht's da? Das heißt, du hast irgendwelche Zeichnungen, PDF-Dateien, eingescannte Dateien und mit einem OCR-Modell verwandelst du diese PDF-Dateien in Markdown. Das ist wichtig, wenn du eben genau solche Wissensspeicher baust, um strukturierten Text zum Beispiel zu vektorisieren für deine eigenen RAG-Pipelines. Und das Wichtigste in aller Kürze, also beide Modelle lesen echten Text hervorragend. Wie gesagt, OCR 3 war schon gut. Auf sauberen Dokumenten und deutscher Sprache liegt die Fehlerrate bei 3-5%, was echt wenig ist. Die handschriftliche US-Unabhängigkeitserklärung von 1776 wird nahezu fehlerfrei transkribiert. Also viele müssen noch verstehen, wie gut das schon ist, ja, mit diesen OCR-Modellen. Und wie gesagt, in unserem eigenen Test, den wir jetzt gelaufen haben, ist OCR 4 und OCR 3 ziemlich gleich auf. Und dabei ist OCR 3 aber auch etwas günstiger. Also es ist etwa 4-mal günstiger das alte Modell und 2-mal schneller bei etwa gleicher Genauigkeit. Also wie du hier siehst, wie gesagt, OCR 3 war schon gut, OCR 4 ist gut, in manchen Fällen vielleicht minimal besser. besser, aber eben teurer, weshalb es sich unserer Einschätzung nach heute noch nicht lohnt, auf Aussie A4 umzuswitchen. Ganz kurz vielleicht noch interessant, warum nicht 0%, also wieso nicht 0% Fehler? Das liegt daran, dass die Testsets bewusst schwerer sind, also etwa 60% sind wirklich Fotos und Scans und die Gesamtzahl von 17% kommt von fotografierten, schräg, unscharf, ja, aufgenommenen Belegen, nicht von normalem Text, also wirklich Diagrammen, Captures und Co. sind aus der Textauswertung ausgeschlossen. Ja, hier siehst du es auch nochmal, was wir gemacht haben, wie die Genauigkeit im Detail aussah, wo OCR wirklich glänzt und wo nicht. Ich verlinke dir das alles aber auch nochmal kostenfrei in unserer School-Community, sowie auch die ganzen Beispiele hier für alle, die das tiefer interessiert, kannst du dir kostenlos anschauen und herunterladen. Kostenlos ist auch Notebook LM. Hier gibt es eine neue Funktion in der Gemini-App, ist Notebook LM jetzt nämlich mit integriert. Das dürfte sehr interessant für alle Google-User sein. Viele kennen ja Notebook LM gar nicht mal und können somit jetzt direkt über Gemini drauf zugreifen. Ja, und es gibt auch ein paar kleine Updates von GPT 5.5 Instant. Also wenn du ganz normaler ChatGPT-User bist, dann ist das normale 5.5-Modell jetzt etwas smarter, etwas klarer, ein bisschen personalisierter. Ja, so ein kleines Quality-of-Life-Update. Viel spannender für mich waren die Leaks. Also GPT 5.6 sollte eigentlich kommen. 5.6 Pro sollte eigentlich kommen. Das neue GPT BD1-Modell, also eine erweiterte Version, neue Version vom Advanced Voice Mode. All das ist leider, ja, nicht passiert. Man hat eh schon spekuliert, Freund des Kanals, ja, Kim Isenberg spekulierte eh schon bezüglich dem Cyber-Modell, dass es wahrscheinlich eingeschränkt werden müsste. Genauso wie auch das Fable-Modell. Ganz kurz, lass uns aber vorher nochmal reinhören. Es gab nämlich einen Leak von BD1. Are you bidirectional?
I can handle two-way conversation just fine.
So you basically can keep speaking or say something or make a noise while I'm speaking without basically waiting for me to pause, is it correct? Can you demonstrate?
Yeah, pretty much.
All right.
Sure.
Yeah,
sounds right good. Now, I can talk over your speech if you keep going.
Okay, sounds good. And then also you can switch between conversation to a different task, right?
Yeah, I can.
Okay.
Count, for example, if you tell me
20 from 1.
1, 2, 3, 4.
And then switch backwards.
5,
to count backwards to 0.
4, 3, 2.
Ja, also das Modell ist tatsächlich gut. Es wurde im Frontend-Code schon gesichtet. Also das könnte jetzt bald kommen. Wie gesagt, Stand heute noch nicht offiziell. Und schade, ja, ist, dass 5.6 jetzt tatsächlich auch lizenziert wurde. Das heißt, wir befinden uns jetzt in einem de facto Lizenzregime seitens der US-Regierung. Und auch 5.6 wird einfach nicht ausgerollt. Auf Bitte von Howard Lutnick, der ja Sam Altman wohl persönlich angerufen hat und sagte, nicht ohne unsere Erlaubnis dieses Modell launchen. Ja, immer wichtiger wird es jetzt also, einen eigenen Corporate LLM Workspace aufzusetzen, in dem du unabhängig bist, ja, von diesem erratischen Verhalten der US-Regierung und der US-KI-Anbieter. Also damit lässt sich ja wirklich nicht planbar arbeiten. Deswegen brauchst du jetzt einen Corporate LLM Workspace, auch mit Open-Source-Modellen, denn die sind ja die ganz großen Gewinner von all dem. Und das kannst du alles komplett kostenfrei bei corporatellm.de. Wir haben das genau dafür gebaut, dass du modellunabhängig, modellagnostisch, DSGVO-konform mit all diesen Modellen arbeiten kannst, keine Abhängigkeit hast und sogar lokale Modelle für immer for free nutzen kannst in Corporate LLM. Ja, damit kommen wir zur Sektion des Papers der Woche. OpenAI hat ein Paper veröffentlicht, der Shift zur agentischen KI, Evidenz von Codex. Man hat dabei drei Nutzergruppen analysiert, und zwar Privatnutzer, wie ja, du und ich, Organisationsnutzer, also Unternehmen, ja, und Teams als Nutzer und Teams, also Mitarbeiter innerhalb der OpenAI-Organisation. Und da hat man tatsächlich einige echt interessante Erkenntnisse gesammelt. Zum einen entwickelt sich das Nutzerverhalten immer mehr hin zum Management von Agenten. Das bedeutet, Heavy-User steuern parallele Aufgaben, statt sie selbst zu erledigen und delegieren und überwachen, anstatt zu tippen. 28,6% der OpenAI-Nutzer steuern 5 plus Agenten pro Woche. Also Manager of Infinite Minds, so wie es der Notion-CEO ja schon gut konstatierte. Das zeigt sich jetzt immer mehr auch in der Arbeitsrealität von Leuten, die an der Frontier arbeiten. Aufgaben werden komplexer, also Agenten übernehmen ganze Arbeitsaspekte, keine Mini-Snippets mehr. Anteil der Tasks mit 8 Stunden Aufgaben pro Mensch nimmt zu. Was bedeutet das? Also Aufgaben, die einen Menschen 8 Stunden und mehr gekostet hätten und jetzt von Agenten erledigt werden über Codex. Das nimmt zu. Ja, die Adaptionsschere wird allerdings auch deutlich größer. Und vor allem, das ist echt verdammt interessant für dich bestimmt auch, wenn du mal das Gefühl hast, ja, ich komme bei diesen ganzen KI Trends nicht mehr mit, ich verliere den Anschluss. Nur unter 1% aller individuellen Nutzer nutzen überhaupt Codex. Und das ist ja der zentrale Ort, also das Arbeiten mit Coding Agents, sei es Claude Code oder Codex, bei dem man heute die maximale Produktivität hat. Und nur unter 1% aller individuellen Nutzer machen das schon. Das bedeutet, über 99% hängen immer noch in diesem ersten Paradigma, über das Kapafi eingangs gesprochen hat, in Web-Apps rum. Das bedeutet für dich, ja, du gehörst faktisch zu den unter 1% aller User, die es verstanden haben. Und das finde ich auch mal wichtig zu betonen, weil ja gerade die, die ganz vorne mit dabei sind, oft am schnellsten das Gefühl haben, man verliert den Anschluss, ja, bei diesen ganzen KI-Entwicklungen. Aber faktisch, wie man hier sieht, ist genau das Gegenteil der Fall. 17,3% sind Organisationsnutzer. Das ist schon beachtlicher. Also gut 20% aller User sind Unternehmen und 100%, wie jetzt auch anders sein sollen, aller OpenAI-internen Mitarbeiter. Damit bestätigt man natürlich aber auch nochmal diese Schere zwischen Unternehmen, die es halt wirklich verstanden haben, und ja, dem restlichen Markt. Die Nutzung von Skills explodiert. Also auch das ist wenig verwunderlich, aber der Zeitraum ist spannend. Also im März waren es nur 5,4% und im Juni sind es schon 26,6% der User, die Skills verwenden. Das führt zu 10 bis 50 mal mehr Output-Tokens. Also auch für alle, die gerade in das Horn blasen, die Nutzung von KI würde abnehmen. Also das ist keineswegs der Fall. Also die Nachfrage nach KI, die steigt mehr und mehr mit genau solchen Dingen wie Entitäten, Agenten, Skills. Ja, Codex erlebt ein explosives Wachstum. Die Nutzeranzahl wurde mehr als verfünffacht im ersten Halbjahr 2026. Ja, und damit kommen wir noch zur Sektion des AI-Dramas. Ja, eine ganze Menge Drama spielt sich rund um das Fable-Verbot ab. Und zwar wird die US-Regierung jetzt verklagt. Ein US-amerikanisches Legal-Tech-Unternehmen hat soeben die US-Bundesregierung verklagt aufgrund der Zwangsabschaltung des Anthropic-Modells Fable 5 und Mythos 5. Und das ist echt spannend und könnte ein neuer, ja, fast schon gefährlicher Trend sein, der genau das bestätigt, über das wir schon gesprochen haben. Und zwar Legal-Tech, ein in den USA ansässiges KI-natives Unternehmen, sagt, der Befehl habe seinen Workflow sofort unterbrochen, weil seine in Kanada ansässigen Entwickler auf Anthropic-Modelle in Software für die Erstellung von Rechtsdokumenten und File-Management angewiesen waren. Das heißt, nach wenigen Tagen waren diese Mitarbeiter und war dieses Unternehmen schon angewiesen auf das neue Modell. Der explosivste Vorwurf der Klage ist, dass die US-Regierung Anthropic angeblich nur 90 Minuten Zeit gegeben habe, Fable 5 und Mythos 5 für jeden Staatsangehörigen auf der Erde zu deaktivieren, unter Anordnung von Straf- und zivilrechtlichen Sanktionen. Ligien sagt, das sei kein enger China-ähnlicher Exportkontroll gewesen, weil er angeblich Kanadier, US-Verbündete, Anthropics eigene ausländische Mitarbeiter und gewöhnliche kommerzielle Nutzer getroffen habe. Das rechtliche Herzstück des Falls ist Ligiens Behauptung, dass gehosteter KI-Zugang kein Export sei. Die Klage argumentiert, dass die einzige direkte Exportkategorie für KI-Modellgewichte aufgehoben wurde, sodass das Handelsministerium angeblich eine Kontrolle durchgesetzt habe, die nicht mehr existiert. Und der Verlust von Fable 5 war existenziell. Und sowas werden wir in Zukunft meiner Prognose nach immer mehr und mehr erleben. Und zwar, dass Unternehmen tatsächlich wirtschaftliche Schäden erleiden, wenn Modelle ihnen abgenommen werden, weil Modelle schlicht zur Infrastruktur werden. Und auch hier, ja, eigene KI-Infrastruktur wird wichtiger denn je, damit man genau solche Dinge eben letztlich abfedern kann. Und auch der Kongress schmeißt ja sozusagen eine Bombe auf den Anthropic-Bann. 4 Kongressmitglieder fordern eine Erklärung für das Exportverbot von Howard Lutnick gegen Fable spätestens zum 26. Juni. Die Fragen, die sie hier stellen, wurde Anthropic überhaupt eine Chance gegeben, es zu beheben, bevor sie es verboten haben? Ist diese Fähigkeit wirklich einzigartig für Anthropic oder haben andere Modelle dasselbe? Auch das könnte schon fast wieder überholt sein jetzt mit der OpenAI-Sperre. Haben sie tatsächlich den erforderlichen rechtlichen Prozess eingehalten? Was ist die tatsächliche faktenbasierte Grundlage für die Behauptung, militärische Geheimdienst-Endverwendung, und das könnte der erste rechtliche größere Rückschlag sein, zumal besonders pikant Lutnick finanzielle Verbindungen zu OpenAI hat. Ja, auch Dario Amodei wurde jetzt wohl entfernt aus diesen ganzen Verhandlungen. Also die US-Regierung scheint nun glücklicher zu sein, dadurch, dass man Tom Brown, einen anderen Co-Founder von Anthropic, für Dario Amodei nun eingesetzt hat, und der OpenAI IPO wurde jetzt wohl auch verschoben. Und zwar auf nächstes Jahr soll man wohl warten, noch bis 2027. Das heißt, hier verzögert sich gerade einiges, aber umso besser ist doch für jeden Einzelnen von uns. Jetzt können wir endlich mal die Zeit in die tatsächlich wichtigen Dinge investieren. Und so ehrlich müssen wir auch sein, also die meisten Unternehmen brauchen heute einfach auch gar kein Fable 5 oder OpenAI 5.6 Pro. Die Modelle sind jetzt schon so gut, dass sie völlig ausreichend sind, um den Großteil der Arbeitsprozesse heute schon zu automatisieren. Und immer mehr automatisiert wird jetzt auch durch Robotik. Und Jeff Bezos unter anderem investieren in General Intuition. Worum geht es hier? Um ein Robotic Foundation Modell. Und das könnte wirklich die nächste große Welle der KI-Modelle werden. Genau darüber habe ich mit einem der Gründerväter solcher Robotic Foundation Models und einem der führenden KI-Pioniere in Deutschland gesprochen. Und zwar Professor Dr. Wolfram Burgart. Das Interview, das habe ich dir jetzt nochmal hier verlinkt. Und wenn du jetzt nochmal tiefer ins Thema lokale KI und wie du lokale KI tatsächlich kostenfrei und offline richtig einsetzt, lernen möchtest und haben möchtest, dann schau gerne mal in dieses Video hier rein. Und nächste Woche sehen wir uns dann aus Hongkong wieder. Wenn dich spezielle Dinge und Eindrücke interessieren, dann lass mich das unbedingt wissen. Schreib mir übrigens auch jederzeit gerne eine Nachricht auf Instagram unter derleomartin. Ich lese mir alles persönlich und ohne KI durch. Ich freue mich auf deine Nachricht und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut, dein Leo.